Kontextarbeit aus dieser Perspektive. Kontextarbeit heißt, ich muss wissen, was vor dem Abschnitt steht. Ich muss wissen, was nach dem Abschnitt steht. Ich muss wissen, wo ich mich innerhalb dieses Abschnitts befinde. Ich muss wissen, wie passt das zu der Botschaft des Alten Testaments, wie passt das zu der Botschaft des Neuen Testaments. Nur, wie gesagt, hier bin ich im Matthäus-Evangelium. Jesus wird als König dargestellt. Das Alte Testament bereitet permanent das Kommen des Königs vor. Ein Beispiel dafür wäre diese Königslinie Davids. Das ist eins nur von wenigen. Eine andere wäre zum Beispiel, dass Gott über den Christus gesagt hat, was er tun wird, wenn er kommen wird. Das heißt, er bereitet durch die Propheten die Erweisung des Geistes und der Kraft, mit der er wirken wird. Das heißt, Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, Taube werden hören. Wenn das wir hier lesen in diesem Abschnitt, dann wissen wir, wer er jetzt ist. Dann erfüllt sich das, was hier in diesem Abschnitt gesagt ist. Und so kommt das wiederum zusammen. Auch da, wenn ich jetzt sauber malen würde, müsste ich das Folgendes machen. Ich müsste überall diese Schlaufen reinmachen, weil diese Dinge hängen einfach alle miteinander zusammen. Die gehören einfach zusammen. Das hilft dir und mir, die Botschaft zu erarbeiten, die drin ist, das heißt zu heben. So wichtig. Exegese, und das ist, was wir jetzt machen, das ist Exegese. Und das bedeutet die heben. Eisegese bedeutet hineinlegen. Und das ist, was wir nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht Dinge hineinlegen, die nicht drin stehen. Aber wir müssen Dinge heben, die drin, und die müssen wir suchen. Das ist Arbeit. Heben, was da steht. Und das ist ein Werkzeug, ein weiteres wichtiges Werkzeug, um die Bibel zu arbeiten. Das heißt, und manchmal ist es wirklich, da ist ein Satz und ich muss etwas vorher lesen, ich muss etwas nach. Manchmal reicht wirklich ein Satz vorher, ein Satz nachher, und da gibt es komplett eine andere Bedeutung. Der Kontext bestimmt die Bedeutung des Wortes. Wir werden zu einem Werkzeug noch kommen. Ich hoffe, dass wir noch dazu kommen. Es wird sich zeigen. Wir werden zu einem Werkzeug noch dazu kommen. Nicht heute. Da wird es darum gehen, wie geht man mit einzelnen Wörtern um. Das heißt, Wortstudien machen. Und ein Wortstudium oder der Kontext bestimmt die Bedeutung eines Wortes. Weit mehr als die Wurzel oder die ursprungsgriechische Sprache oder wie auch immer. Der Kontext bestimmt. Man kommt sonst zu komischen Deutungen, die ungesund sind. Aber dazu mehr. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir heute noch dazu. Ich habe ein Büchlein dafür. Das werde ich nächstes Mal noch wieder mitnehmen und euch aus dem einiges vorlesen, Beispiele bzw. das vorstellen. Das heißt Stolpersteine der Schriftauslegung, wo man beim Bibelauslegen auch mal stolpern kann. Und nur als Beispiel, damit ihr wisst, um was es geht. Ihr kennt bestimmt diese Aussage Agape und Phileo und die unterschiedliche Bedeutung. Und manche Predigten werden auf der ganzen Unterschiedlichkeit aufgebaut, dass nämlich Agape die göttliche Liebe ist und die Phileo die menschliche Bruderliebe ist. Und dann die Stellen dementsprechend werden ausgelegt. Und ich sage, und die Rückschlüsse werden aus der Wurzel gezogen. Also was ist die griechische Wurzel von dem Wort? Und daraus wird eine Bedeutung gedeutet. Und die Bibel zeigt uns ganz oft, dass der Kontext das bestimmt und nicht die Wurzel. Und das klingt sehr gelehrt und manchmal frustriert, weil ich weiß nicht, was die Wurzel bedeutet. Ich bin kein Experte der griechischen Sprache. Und dann Leute kommen mit den griechischen Sprache, mit den Wurzeldeutungen und eigentlich der Text gibt es nicht her. Nur als Beispiel. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, okay? 2. Samuel 13, 15 geht es um eine blutschändliche Vergewaltigung der Halbschwester Tamar. Und dieser Abschnitt, das, was da passiert, da wird auch unter anderem die Liebe gebraucht, was da gemacht wird. Und da wird sowohl das Agape gebraucht wie Phileo. Das heißt, das, was da geschieht an dieser Vergewaltigung, wird unter anderem auch mit diesem Begriff Agape verwendet. Das passt ja gar nicht in unseren Kontext, dass das ja nur göttliche Liebe ist. Gell? So, was ich damit sagen will, wir werden es uns später anschauen, der Kontext bestimmt die Deutung der einzelnen Worte. Und ich muss das erarbeiten und in diesem Kontext muss ich diese einzelnen Wörter deuten, was sie bedeuten. Wir haben gerade mit dem Samuel in der Pause geredet. Alle, das Wort alle, bedeutet nicht immer zwangsläufig jeder Einzelne in der Bibel. Der Kontext sagt es, ob das die buchstäblich alle gemeint sind, jeder einzelne Mensch, oder ob das eine bestimmte Personengruppe gemeint sind, alle. Erinnert euch an unseren Text, Markus-Text. Und das ganze Volk Israel ging zu Johannes den Täufer hinaus. So. Der Kontext des Markus-Evangeliums macht uns deutlich, nicht jeder Einzelne ging da hinaus, sondern eine bestimmte Gruppe. Oder nicht eine bestimmte, sondern Menschen aller Gruppen. Sadduzäer, Pharisäer, Zöllner, Schriftgelehrten, normales Volk. Alle gingen zu ihm. Es gingen nicht nur die Russlandsdeutsche zu ihm. Was ist damit gemeint? So, der Kontext bestimmt die Auslegung der einzelnen Wörter. Und ich muss den kennen. Da kann ich nicht, ja, alles, alle. Willi, da, buchstäblich, da steht doch alle. Sag, lies vorher, lies nachher, lies einen Brief und dann entscheide dich, was das bedeutet. Diese Mühe muss man sich machen. Allein aus dem Grund, weil wenn man dann sagt, das ist aber nicht alle, dann muss man auch erklären, warum das nicht alle sind. Das heißt, man muss, das braucht ein bisschen Arbeit. Eine Sache noch jetzt, bevor wir Schluss machen für heute, das gehört ebenfalls zum Kontext, aber ist vielleicht nicht immer auf dem Schirm, dass es zum Kontext gehört. Wenn wir zum Beispiel jetzt ins Neue Testament gehen, dann müssen wir die Parallelstellen anschauen. Das ist auch Kontextarbeit. Okay. Das heißt, das Arbeiten, gerade wenn wir in Evangelien sind, ist das noch weit wichtiger als in den Briefen. Bei Briefen gibt es genauso Parallelstellen. Wenn ich mich bei Paulus bewege, nur als Beispiel, wenn ich bei Paulus in einen Text komme, in einen Brief, in einem Text, und Paulus beschreibt etwas, dann muss ich mir anschauen, wie beschreibt er dieses Thema noch in anderen? Gibt es andere Stellen, über die er auch so redet? Zum Beispiel über Rechtfertigung. Was sagt Paulus über Rechtfertigung im ganzen Römerbrief? Aber sagt er auch, was er vielleicht im Galaterbrief über Rechtfertigung? Muss ich auch lesen. Sagt er was auch im Epheserbrief darüber? Und das hilft mir dann, den Kontext der Bedeutung zu haben und dann vor allem den Schwerpunkt zu erkennen, was meint er aber im Römerbrief? Was meint er, warum erwähnt er gerade so und das, das nicht, was er ja eigentlich auch schon über das er geredet hat. Nur als Beispiel jetzt in unserem Text Kapitel 8, Parallelstellen. Wo finden wir etwas? Was müssen wir jetzt schauen? Erwähnt irgendein anderer Evangelist auch etwas über diese Begebenheit? Richtig? Das Gute ist, dass die meisten Bibel schon bei uns in der Überschrift drunter geschrieben haben, wo wir diesen Text finden. Ja, das heißt, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist ganz einfach, ich habe meine Bibel und ich gucke, wo steht noch was. Rechte Nachfolge ist jetzt bei mir die Überschrift, Kapitel 8, 18 bis 22. Und ich muss, da gibt es bei mir einen Verweis in Lukas 9, richtig? Ja. Okay, das heißt Lukas 9, Vers? Genau, 57 bis 62. Und diese Stelle muss ich mindestens gelesen haben. Das ist eine Parallele. Ich gehe hin. Welche noch? Geht man zur Sturmstillung? Okay, schreiben wir auf. Markus 4, 35 bis 41. 35 bis 41. Und was noch? Okay, Lukas 8. Danke.
Und Psalm 89.
Okay, aber da sind wir hier. Psalm was?
89
und 10. Okay, hört mal, allein mit diesen Querverweisen in eurer Bibel, lest nach. Hilft es euch? Gut. Bei manchen Bibelstellen habe ich mein Buch schon durchgestrichen, weil ich sage, das ist nicht das, nach meinem Verständnis. Ja, das ist nicht die Parallelstelle dazu. Aber allein das. Schaut mal, was fällt euch auf? Guckt mal, Vers 18, bis 22. Was fällt euch bei der Parallelstelle auf Anhieb auf? Nur Lukas schreibt darüber. Johannes schreibt nicht, Markus auch nicht. Gell? Das heißt, diese Geschichte von den zwei, die kommen und sagen, wir wollen dir nachfolgen, Jesus, das erwähnt noch Lukas. Aber es ist gut, wenn ich das nochmal nachlese bei Lukas. Gell? Was fällt auf bei der Sturmstellung? Okay, aber zumindest zwei weitere Evangelisten haben auch darüber geschrieben. Das heißt, Markus auch und Lukas. Drei haben das gleiche Ereignis beschrieben. Oh, das ist nicht schlecht, dann habe ich noch mehr Material, um nachzulesen. Wer hat zu all diesen Geschichten nichts geschrieben? Johannes. Interessant, gell? Spannende Frage. Warum nicht? Also, allein das sagt, dass Johannes einen ganz anderen Schwerpunkt legt in seinem Evangelium. Ja, weil er diese Dinge nicht erwähnt. Das ist der Grund, warum ich nicht mit Johannes angefangen habe zu predigen, sondern mit Markus. Weil wenn man Johannes anfängt, das ist ein Knochen. Das ist eine Perspektive, die verträgt man nicht auf Anhieb, die verdaut man nicht so schnell. Da gibt es viel mehr. Auf jeden Fall, jetzt gibt es Möglichkeit. Ihr schreibt es euch raus und lest einfach. Lesen. Zack, zack, durchlesen, was steht da? Beobachtungen machen, schon wieder.
Eigentlich muss man ja mit den anderen Stellen ja fast genau das Gleiche machen.
So, im Prinzip. Weil damit du diese Stellen auch dann recht deutest, ich hoffe, ich erschrecke euch nicht mehr, als dass ich euch helfe. Aber der Punkt ist der, das ist wie beim Führerschein machen, wie im Autofahren. Am Anfang ist es so schwer, je nachdem. Und heute ertappe mich dabei, zum Beispiel, ich fahre los und merke, ich fahre wieder die gleiche Strecke, obwohl ich woanders bin, weil bei mir alles automatisch abläuft, weil ich gedanklich irgendwo, das geht in Fleisch und Blut über. Und glaubt mir, am Anfang ist das harte Arbeit, aber sie bleibt nur dann hart, wenn man sie selten macht. Wenn man einmal im Jahr Auto fährt, wird das immer noch eine Qual sein. Oh, Schulterblick und so weiter. ja, ich habe es, ja genau, jawohl. Schön wär's, gell? Aber wenn ich das jeden Tag tue, dann läuft das, dann laufen bestimmte Mechanismen. Ich, anders ausgedrückt, der Brunnen wird immer tiefer. Und man kann in kürzester Zeit viel mehr schöpfen. Weil das ist etwas, was wir geübt haben und das ist da. Und bei mir läuft, am Anfang mache ich das so. Ich skizziere, ich nehme ein Blatt Papier, ich schreibe mir auf. Aber je länger ich das mache, ich lese und bei mir laufen diese Dinge automatisch. Ich lese einen Text und bei mir spielt sich zack, zack, zack der Kontext Gedanken. Was? Ich muss nicht sagen, ich muss an den Kontext denken. Ding, 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 alles klar. Ich kann euch nicht erzählen, das läuft parallel. Manche Schritte laufen sogar synchron parallel. Bei manchen Texten, die so schwierig sind, nehme ich mir die Mühe, nehme ein Blatt Papier, zeichne mir das schön hin und male mir das auf, schreibe mir die Stellen auf. Aber bestimmte Dinge beim Lesen, das läuft dann schon automatisch. Man bekommt geübte Sinne. Man wird geschärft in diesen Dingen. Aber das kann nur natürlich passieren, wenn man Beständigkeit hat, beständig damit arbeitet. So, was am Anfang viel Arbeit klingt. Und noch eine Sache, ich hoffe, auch das ist noch hängen geblieben. Ich stelle euch Werkzeuge zur Verfügung. Das bedeutet nicht, dass ihr jedes Mal alle nehmen müsst. Aber vielleicht sagt ihr, mit dem Werkzeug, das hilft mir so ungemein. Und wenn ihr eins davon gebraucht und das euch hilft, dann ist schon viel gewonnen. Ja? Der andere sagt, ja, mit den zwei kann ich arbeiten. Der andere liegt einfach mir nicht in der Hand. Dazu fehlt mir die Fertigkeit, keine Ahnung. Ist so. Ich stelle euch nun die Möglichkeiten vor, was man machen kann, damit man die Bedeutung erarbeitet. Und nur nebenbei, ich hoffe, das wird nun deutlich, warum die Bibel sagt, nicht viele sollen Lehrer werden. Gell? Das ist nicht etwas, was man so nebenbei geschwind macht. Und das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, nur am Wort zu dienen, dann nehme ich auch diese Möglichkeit. Das ist sehr schwer, arbeiten zu müssen, und parallel diese Arbeit leisten zu müssen. Schwer. Habe ich Respekt vor allen, die das tun. Ich habe es selber getan, über viele Jahre habe ich das gemacht. Und ich weiß, was es bedeutet, nur davon zu leben, dass ich das machen darf. Ja. Das ist keine Bequemlichkeit. Das wird ja auch vorgeworfen. Ja, und die anderen arbeiten ja auch, dann arbeite doch auch. Ja, okay, aber dann dementsprechend wird die Botschaft leichter. Ja. Weil, mach das mal am Freitag und Samstag schön noch so. Schwer, oder? Ja. So, lesen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt, ihr schlagt es in eurer Bibel und lest und macht euch Notizen. Die andere ist, ihr kopiert euch das nebeneinander. Das wäre ein gutes Hilfsmittel. Das heißt, ich nehme einen Text, mache eine Spalte, Matthäus, Markus, Lukas, weil ich sehe, okay, da habe ich die, und setze die Stellen nebeneinander. Könnt ihr von, das ist jetzt fies, ich habe es, schaut, das sind so Raster, ja? Und da gibt es, als Jesus aber die Volksmenge sah, und an jenem Tag sagte Jesus zu ihnen, bei Lukas habe ich nichts streng. Der gleiche Text, aber schon allein der Text, Lukas sagt etwas nicht, was Matthäus und Markus sagt. Dann heißt es zum Beispiel, und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach, bei Markus habe ich wieder einen Schriftgelehrten, bei Markus habe ich auch keinen, der seinen Vater begraben will, das dafür, aber bei Lukas. Aber ich merke, da habe ich nichts, aber bei Lukas steht, weil bei Lukas erwähnt noch einen anderen. Da waren nicht nur zwei, die ein Anliegen hatten, Jesus nachfolgen. Lukas kennt noch einen dritten. Das heißt, Matthäus hat dann gar nicht alle erwähnt. Nur allein diese Beobachtung. Wenn Matthäus, wenn es noch einen dritten gab und Matthäus ihn nicht erwähnt, könnte sein, dass es nicht unbedingt im Fokus stand. Also wenn es um die Leute ginge, die nachfolgen, dann müsste man alle erwähnen. Die Weglassung von Matthäus des Dritten macht einen Fokus. Versteht ihr das? So wie bei Markus Evangelium, die Weglassung der Taufe von Jesus, die Reaktion von Johannes, das Gebet von Jesus, all diese Dinge bei der Versuchung, die Weglassung, wie der Teufel Jesus versucht hat bei Markus. Markus erwähnt das alles nicht. Aber ich lese in der parallelen Spalte, aber da steht viel mehr drin. Ja, warum lässt er es weg? Ich mache jetzt nicht daraus und predige über Matthäus 18, sage, aber wisst ihr was? Haha, ich habe die Bibel gelesen, da gibt es noch einen dritten. Ich erzähle euch was von dem dritten. Oh, der ist ein Fleißiger, der hat das nämlich gelesen und er weiß, was der dritte auch noch zu sagen. Und dann predige ich über den dritten. Dann kann ich nicht freimütig sagen, ich predige, was der Geist in Matthäus Evangelium zu sagen hat. Das hatte der Geist im Lukas Evangelium zu sagen, aber nicht Matthäus Evangelium. Ich mache nicht daraus drei Nachfolger. Denn indem ich das mache, verschiebe ich den Schwerpunkt. Sondern ich sage, ich weiß das, ich muss es wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich keine gute Arbeit geleistet. Ich muss wissen, da gibt es noch einen dritten. Und das hilft mir zu sagen, ja, aber warum erzählt Markus, Matthäus nicht? Da mache ich meine Gedanken und sage, ach, darum nicht. Und das findet Berücksichtigung in meiner Predigt. Zum Beispiel, ich sage, Freunde, wisst ihr, dass Matthäus, dass es eigentlich noch einen anderen nicht, Entschuldigung, dass es noch einen anderen gab. Matthäus erwähnt es nicht. Aus welchem Grund? Weil es er gar nicht das im Fokus hat. Und dadurch helfe ich der Gemeinde, dem Zuhörer, zu verstehen, was hat er aber gemeint? Aber ich hüte mich, ich kann sagen, es gab einen übrigens, und der dann, das hat was mit Pflug zu tun, der zurückgeschaut hatte und so weiter. Aber das ist nicht mein Job, das zu erklären in dieser Stelle. Das muss ich tun, wenn ich bei Lukas predige. Bei Matthäus habe ich zwei, nicht drei. Versteht ihr das? Das ist so eine Arbeit. Und dann merke ich, allein da werde ich merken, zum Beispiel, ich habe farblich gearbeitet, ich bin da so ein bisschen unterwegs. Ich habe alles, was gleich ist, mit einer Farbe gemacht. Grün, grün. Zwei Leute hier, zwei da, das ist gleich. Blau, blau. Dann bin ich, gelb, gelb gehört auch zusammen. Und dann habe ich eine andere Farbe, rosa, das finde ich nirgendwo. Das ist die Geschichte gewesen. Dann fällt mir noch was auf, wenn man aufmerksam liest, dass ich jetzt kopieren soll. Aber machen wir, das können wir machen. Kriegen wir hin. Könnt ihr gerne haben. Was aber auffällt, wenn ich das so mache, das heißt, ich versuche die Stellen die nebeneinander zu setzen. Wenn ich das gemacht habe, ja? Ah, perfekt, ja. Oh. Victor, so kenne ich dich. Also, ihr werdet es gleich sehen. Wenn ich diese Dinge so nebeneinander mir gestellt habe, dann bekomme ich visuell, allein schon visuell sehe ich die Unterschiede. Die ist schwieriger für mich zu erfassen, wenn ich nur so blättere. Von daher empfehle ich das, weil das hilft visuell, mir das zu erfassen. Wenn ich mit Farben dann arbeite, hilft es mir noch mehr. Und dann sehe ich auf einig und ich habe ich sie nebeneinander gestellt und dann merke ich, ich schreibe auch immer die Verse dazu, dass ich die Verse sehe. Und dann merke ich bei Lukas, diese Anfrage, darf ich dir nachfolgen, von den drei Leuten ist Kapitel 9, aber die Sturmstellung ist Kapitel 8. Das heißt, Lukas hat eine andere Reihenfolge. Dann mache ich mir die Mühe und sage, ja, wer hat recht? Lukas oder Matthäus? Aber da ich ein bisschen gearbeitet habe und weiß, Matthäus hat ja gar kein Anliegen, das chronologisch zu schreiben, sondern thematisch. Und Lukas gesagt hat, ich habe von Anfang an sorgfältig nachgefolgt und habe dir der Reihe nach aufgeschrieben. So, dass der Lukas von der Chronologie dass der chronologisch geschrieben hat, also mehr chronologisch geschrieben hat, sage ich, okay, der Matthäus hat ja den Text ja komplett verdreht. Jetzt könnte ich mich darüber aufregen und sagen, oh, verfälscht, stimmt nicht überein, aber wir haben eine Grundhaltung und sagen, so können wir mit der Bibel nicht umgehen. So frage ich mich, warum hat Matthäus die Dinge so angeordnet, wie er sie angeordnet hat? Wie kommt er dazu? Und wenn ich solchen Fragen nachgehe, beginnt die Stelle sich zu mir zu reden und ich werde noch mehr die Botschaft erfassen, warum ordnet er das so an? So, das hat eine Botschaft, es hat einen Grund, warum er diese Texte so zusammenbringt. Matthäus ging nicht um Chronologie, sondern Matthäus geht es um eine Aussage, um ein Thema. Und er geht hin und überlegt, ich habe ein Thema, wo könnte ich Material finden im Leben Jesu, die dieses Thema deutlich machen. Und er ordnet das so an, und jetzt kommt das eigentlich kunstvoll, dass er Begriffe nimmt, die ich euch gezeigt habe, die, mit denen er das verlinkt. Nicht Zeit, nicht Chronologie bilden diese Schlaufen hier, sondern Themen, Aussagen, Botschaft verlinken den Text bei Matthäus. Ich behaupte sogar, bei jedem Autor der Bibel ist das so. Nur gibt es welche, also Lukas hat die Chronologie einfach noch viel intensiver berücksichtigt. Aber überlegt mal, hat Lukas alles aufgeschrieben? Lukas musste doch genauso sortieren, genauso, wie sagt man, auswählen und die Dinge zusammenbringen. Sonst würde sein Lukas-Evangelium ein Riesenwerk, die ganze Bibel allein vielleicht, und Johannes würde sagen, nicht mal das würde reichen, gell? Ich arbeite also mit den Parallelstellen und die Parallelstellen helfen mir, die Hauptbotschaft zu erfassen. Um nochmal dieses Beispiel von Markus zu bringen, von der Predigten, die wir im Gottesdienst haben. Wenn ich bei Markus lese und ich sehe, dass Markus auf bestimmte Details nicht eingeht, die wir doch so gut kennen, ich danke dir. Sogar farbig, oder wie? Ich drehe durch. Ja. Das habe ich nicht mehr an der Bibelschule, habe ich sowas. Super. Ja, genau, dann gucken wir das uns ganz kurz an. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, wenn ich sage, dass Lukas oder Matthäus dieses Anliegen hat, das bedeutet nicht, dass der Geist Gottes sie trieb. Paulus ist dessen sich bewusst, er schreibt, und bringe mir noch den Mantel und trink noch einen Schluck Wein, das ist auch gut für dich. Das schreibt Paulus, das ist das Geheimnis der Inspiration. durch Menschen, mit ihren Gedanken und trotzdem geleitet, inspiriert, geführt durch den Geist. Und ich in dieser Runde, wenn ich sage Matthäus oder Lukas, hoffe ich, dass es absolut klar ist, dass der Autor dahinter der Geist Gottes war. Okay? Ich sage das deswegen, damit wir unterscheiden können, wir sind jetzt in Markus, wir sind in Lukas, wir sind in... Aber genauso, der Geist legt Markus eine Botschaft aufs Herz und Markus überlegt sich, und versteht ihr, Markus saß ja nicht da oder Matthäus saß nicht da und wie beim Drucker, oh, jetzt schreibe ich, auch interessant. So, der Geist leitet seine Hand, er schreibt da einen Abschnitt und dann geht er weiter und schreibt weiter und er selber staunt darüber, ja, was er schreibt hat. Das ist ja nicht so, genauso wie ich mich hinsetze und das erarbeite. Ich mache mir Gedanken, aber der Geist leitet mich, offenbart Zeit und am Ende kann ich sagen, das ist Gottes Wort. Das ist ein Geheimnis. Das ist das Gottes Wort im Menschenwort, das ist ein Geheimnis. Überleg mal, wie souverän muss Gott sein, dass er dadurch immer noch redet, gell? Ist doch Wahnsinn. Darum sagt er, ja, ich könnte durch Steine reden, das würde auch funktionieren. Kein Problem. Schauen wir uns kurz das Arbeitsblatt an. Seht ihr das? Ein bisschen mit den Farben, dass ich für mich markiert habe, was gehört, was ist gleich. Und das jetzt nur grob von den Aussagen. Ich habe noch gar nicht damit mit den einzelnen Wörtern gearbeitet. Man kann hingehen und man kann das immer auf die Spitze treiben und schauen, welche Wörter gebrauchen Sie genau gleich. Das wäre zum Beispiel der synoptische Vergleich. Und dann wird man merken, welche Wörter sie, also Sätze, Wörter, Formulierungen exakt gleich benutzen sogar. Und wo gibt es Unterschiede? Auch in der Wortwahl. Inhaltlich, Wortwahl, Grammatik, Aufbau, diese Dinge. Grün ist für mich gleich. Blau ist gleich. Und dann seht ihr dieses Rosane da, gell? Es sprach aber auch einer, ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ja, das ist der hier. Lukas. Das finden wir im Matthäus nicht, im Markus finden wir das nicht. Schaut mal Matthäus Kapitel 8, Vers 23, gelb. Und als er ins Boot gestiegen war, folgten seine Jünger. Das findet ihr in Markus 4. Knüpft unmittelbar an Vers 35, bei Matthäus unmittelbar an Vers 22 und bei Lukas 8,22 und das knüpft nicht an 9,62 an, sondern dieser Text ist eigentlich, das geschieht eigentlich vorher. Seht ihr das, ja? Aber ich habe es jetzt inhaltlich parallel gesetzt. Und allein durch diese inhaltlich parallel setzen merken wir, das ist ja in einer anderen Abfolge. Und jetzt statt... Und die Hausaufgabe, die du als Ausleger hast, ist, eine Antwort zu finden. Warum? Also ich liebe solche Fragen. Weil diese Fragen bringen mich zum Forschen der Bibel, zum Nachdenken, zum Beten, zum Ringen. Das sind für mich Herausforderungen und ich liebe solche Herausforderungen. Weil die führen mich in die Tiefe der Schrift und die zeigen mir die Größe der Schrift. Und somit die Größe Gottes. Ist das okay so? Seht ihr?
Eine Frage dazu. Wir müssen da auch unterschiedliche Übersetzungen zusätzlich nehmen. Wir haben eine Wortzeit gehabt.
Da arbeite ich mit der gleichen Übersetzung. Hier. Da nehme ich meine, mit der ich arbeite. Okay. Ja.
Ja. Aber eine zusätzliche.
So. Doch. Aber das kannst du genauso machen. So, hier geht es nur um die Unterschiede festzustellen. Aber das stellst du am besten mit der gleichen Übersetzung. Mit verschiedenen Übersetzungen ist schwierig. Genau. Und dann gehst du in den nächsten Schritt. Und wenn du dann hingehst, und da sind wir beim Wortstudium nachher, oder nicht nachher, aber ein anderes Mal, und das ist dann gut, dann in die anderen Übersetzungen zu gehen und zu sagen, wie übersetzt, oder wie sagt dann die andere Übersetzung die gleiche Stelle und so, ja. Sehr gut. Also Möglichkeiten ohne Ende, gell? Eine Sache noch und dann ist Schluss für heute. Ja, gut. Nicht zu viel. Ich möchte nicht, dass ihr... ermattet. Ich versuche auch zu lernen, Ein Bruder sagte mir, du tischst auf und die sind schon längst satt und du tischst immer noch mehr auf. Deswegen lecker, aber nicht zu viel. Zu diesem Schlüssel, also zu diesem Werkzeug noch eine Sache. Das gehört ebenfalls zum Kontext. Ist Abgrenzung der Perikop bzw. Abgrenzung des Abschnitts des Textes. Wenn du dich hinsetzt und einen Text liest, auf dem Herz bekommst oder im besten Fall, ich hoffe, fortlaufend das machst, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wo sagst du, ja, das ist heute mein Abschnitt? Wo weißt du, wo musst du einen Cut machen? Das ist die nächste Aufgabe. Ja? Ich für meinen sage, je kleiner, desto besser. Also je kürzer der Abschnitt, umso erfolgreicher für mich, weil je länger, umso schwieriger. Da gibt es so viel zu sagen, aber trotzdem, du kannst nicht mitten im Satz aufhören. Also du musst für dich selbst wenn du über diesen Abschnitt, dann den du wählst, wo du sagst, das ist für mich der Text, kannst du mehrere Predigten oder Bibelarbeiten halten. Aber für dich selbst musst du sagen, wo ist der Gedankengang, wo gibt es einen Anfang, wo gibt es ein Ende? Das ist Abgrenzung der Texteinheit. Das gehört genauso zur Kontextarbeit. Das heißt, ich muss, und das kann ich, nur als Beispiel, gehört Matthäus 8 zu Matthäus 5 bis 7? Nein, weil das, weiß ich, ist ein Redeblock. Hier bin ich bei einem Tatenblock von Jesus. Das heißt, hier grenze ich ab, okay? Das ist eine klare Abgrenzung. Weitere. Gehört das zu Kapitel 10? Sage ich auch nicht, weil da grenze ich nach hinten, 5 bis 7, ich grenze ab, 10. Dann habe ich einen Abschnitt 8 bis 9. Da weiß ich, da bin ich in den Tatenblöcken von Jesus drin. So, das wäre eine Abgrenzung. Und jetzt könnte ich über Kapitel 8 bis 9 predigen. Also ich könnte es nicht, aber man könnte. Ja? So, man kann sagen, ich erkläre jetzt was in diesem Abschnitt. Es geht um die Wunder und die Zeichen, die beweisen sollen, dass Jesus wirklich der König ist, wo er den Anspruch hier, den er Anspruch hebt. Guck mal, er hat dieses Zeichen getan, den geheilt, den Menschen kennt er, über den Sturm stellt er, über die Dämonen hat er Macht, zack, kannst du es zeigen. Aber wenn du sagst, aber ich würde gerne noch mehr zeigen, oder, dann musst du eine Abgrenzung, noch eine mehr, größere Abgrenzung machen. Und zwar, jetzt in dem Fall schlagen wir auf wieder unseren Text. Ich weiß nicht, wie es bei euch gegliedert ist, aber bei mir ist es so, Vers 18 bis 22 und Vers 23 bis 27. Aber vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich permanent, wenn ich über den Text rede, immer den Text mache. Warum? Weil eigentlich sind das doch verschiedene Geschichten. Rein chronologisch wissen wir von Lukas, das sind verschiedene Ereignisse. So, das geschah zu einem anderen Zeitpunkt. Warum? Also ich sag, die gehören zusammen.
Vorschreibung und Nachschreibung, und die zwei sind da voneinander losgelöst.
Nochmal,
kurz. Vor dreht es um die Heilung, danach um die Heilung und dann die Schweizung.
Jawohl. So, das Ganze, wir haben Heilung und dann haben wir dazwischen, zack, kommt so ein Nachfolgethema. Anführungsstrichen Nachfolgethema. Und dann Kapitel 9 sehen wir wieder Heilung, zack, wieder ein Nachfolgethema. Das heißt, da gibt es abgeschlossene gedankliche Einheiten, die darin. Aber jetzt haben wir Nachfolge und dann eine Sturmstellung. Man könnte ja auch eigentlich sagen, ich mache zwei. Ich spreche über die zwei, die Jesus nachfolgen und zeige anhand dem, wer Jesus ist. Und dann predige ich über die Sturmstellung und zeige anhand dieser Sturmstellung, wer Jesus ist. Okay? Könnte ich machen? Ich würde es nicht machen, aber man könnte es machen. Und ich gebe zum Beispiel meinen Schülern frei, ihr sagt, schreibt mir eine Exegese über diesen Text. Und ihr könnt frei wählen, wenn eure Exegese oder wenn eure Vorarbeit sagt, diese Verse gehören nicht zusammen, also dann schreibt ihr mir eine Exegese nur über Vers 18 bis 22, das ist natürlich weniger Arbeit. Oder ihr schreibt mir über 23 bis 27, also, aber wenn ihr herausfinden solltet, das gehört zusammen, dann schreibt mir eine Exegese über den ganzen Text. Ich habe noch keinen gehabt, doch einen. Einen habe ich gehabt, der nur einen Text behandelt hat. Ich weiß nicht, ja, nur einen behandelt hat. Wie, was gibt der Text her? Also verbindet der Text selbst die beide Ereignisse zusammen oder nicht? Ganz genau. Das, was bei uns thematisch, also mit der Überschrift getrennt ist, ist aber von den Versen, wird es verknüpft. Denn auch hier ist, Jesus will ans Ufer fahren und dann macht Matthäus einen Exkurs, einen Einschub. Er bringt, er will etwas über Nachfolge sagen und dann geht er, im Vers 23 geht er weiter und sie, was tun sie? Sie folgen ihm nach, richtig? Was ist das verbindende Thema dieser beiden Stellen? Nachfolge. Und zwar, wem folgen sie nach? So. Jesus steht im Fokus und jetzt kriegen wir drei verschiedene Typen von Nachfolge. Okay? Und zwar, um das wiederum jetzt wieder ins rechte Licht zu rücken. Das sind drei, der erste, ich will die Nachfolge, wo du hältst, der zweite, ich muss vorher noch was erledigen, der dritte, sind die Jünger. Wo liegt das Problem bei denen? Oder was lernen wir über Nachfolge von diesen? Kleinglaube. Das ist mal positiv, gell? Ist gut. Jesus rufen, sie kommen. Okay.
Aber sie folgen.
Bitte? Die sind dabei. Sie folgen ihm.
Sie folgen ihm und wissen gar nicht eigentlich, in voller Klarheit, wem sie folgen. Mhm. Ihnen ist das noch nicht in einem vollen Maß sichtbar. Oder?
Aber sie folgen schon, gell?
Ja, genau.
Das heißt, die ersten. Da ist einer, da kommt ein Schriftgelehrter. Der ist Jesus noch nicht nachgefolgt. Der kommt und er will jetzt. Der zweite ist einer seiner Jünger. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen uns fragen, gehört er zu wem? Gehört er zu den... Oder? Welche Jünger hatte Jesus gehabt? Nur die 12? Wir haben die Aussendung der 12, Aussendung der 72 und dann haben wir noch eine große Volksmenge, die ihm folgte. Wenn wir über Jünger Jesu reden, dann müssen wir differenzieren von den erstens drei, Apostel Paulus, Johannes und Jakobus, die überall mit denen dabei waren. Der hat bei Berg der Verklärung, er hat sie mitgenommen zu der Talita Kum, ja, zu der Mädchen, von ihr, die Tochter von Jairus. Dann hat er 12, dazu gehörten diese drei. Habe ich Paulus gesagt? So, ganz ermattet bist du noch nicht. Genau, Petrus, Entschuldigung. Petrus, Jakobus und Johannes. So, dann haben wir die 12, dann haben wir die 70, als Zahl jetzt mal die. Und dann haben wir noch einfach die Jesus nachfolgten, die rannten ihm hinterher, so als Volksmenge. Wenn Jesus da kam, manche zogen ihn sogar mit, wollten auch Nahrung, wollten auch eine Schau bekommen, wollten auch sehen, wie Jesus heilt. Die Frage, zu wem gehört dieser? Ja? Und das, der Text zeigt uns, Matthäus bringt uns verschiedene Beispiele. Guck mal, so einer, so einer, so einer. Und bei den Dritten haben wir jemanden aus dem Zwölferkreis. Was will Jesus denn beibringen? Was denkt ihr? Oder welchen Aspekt der Nachfolge?
Das Rechte nach oder was echte und wirklich weitreichende oder weiß nicht, wie das Nachfolge bedeutet. Welche Konsequenz die Nachfolge?
Ich versuche mal so zu machen. Wir gehen einen Schritt zurück und wir wissen, es geht um Jesus. Und es geht darum, dass er uns vorgestellt wird, wer er ist. Und jetzt, und diese Herrschaft des König Jesu wird im Licht der Nachfolge jetzt betrachtet. Es gibt verschiedene Aspekte, wie man die Königsherrschaft Jesu betrachten kann. Aber jetzt gilt es darum, was bedeutet, diesem König nachzufolgen. Und jetzt kommt der Erste zu uns, wird uns gezeigt und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und uns wird der Ausgang nicht gesagt, wohin, dass er, ob es mitgeht oder nicht. Hier geht es nicht darum, also der Fokus liegt darum, jetzt wird gezeigt, dass Jesus deine Motivation kennt. Jetzt wird uns gezeigt, wie der König über die Nachfolge von diesem Mann. Jesus nimmt nicht einfach jeden. Er kennt die Herzen. Er weiß, was in den Herzen ist. Und da kommt einer und sagt, überall will ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt im Prinzip, mein Freund, wirklich? Was ist deine wirklich wahre Motivation, mir nachzufolgen? Nehmen wir mal an, ich hätte gar nichts oder ich habe gar nichts. Weder einen Platz, wo ich schlafen kann, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Weißt du, die Tiere haben es, die Vögel. Aber ich habe es nicht. Bist du immer noch bereit, das nachzufolgen? Das bedeutet nicht, ich sage euch, wie ich die Stelle verstehe. Das bedeutet nicht, Jesus sagt, oh, weißt du, stell dich darauf ein, dass du keinen Platz haben wirst, wo du dein Haupt hinlegst. Wisst ihr, was unmittelbar ab Vers 23 passiert? Was macht Jesus? Er schläft. Er legt sein Haupt hin. Markus sogar sagt, auf ein Kissen. Das ist nicht der Punkt. Das heißt nicht, du wirst nirgendwo, wer mir nachfolgt, das ist ein falscher logischer Schluss. Jesus nachfolgen bedeutet kein Platz haben, wo man hin. Ja, Freunde, was ist mit unseren Häuschen? Was ist mit unseren Bettchen? Das ist nicht die Botschaft, Andi?
Es geht eigentlich um das, kein Haupt, keine Stelle, wo man das Haupt hinlegt, dass nichts irdisch ist, dann eigentlich uns hier halten soll. Also weniger, also zumindest nicht das Zentrum noch
aufgefahren. Ich würde so unterschreiben, sagen, mit Sicherheit. Da gibt es genügend Bibelstellen, die das belegen würden. Aber ich glaube, ich möchte gleich auch versuchen zu erklären, dass es nicht der Punkt ist. Diese Stelle will uns zeigen, dass Jesus die Motivation und das Herz des Suchen Nachfolgers kennt. Und mit seiner Antwort offenbart er uns seine falschen Motive. Wisst ihr, was wir jetzt machen müssten? Wir müssen uns den Schriftgelehrten mal anschauen. Wie stellt Matthäus Schriftgelehrten vor? Ich fasse es uns ganz kurz zusammen. Sie wollten Ansehen von dem Volk. Sie wollten große Gewänder, große Quasten, damit die Leute sagen, wow. Was passiert im Unwille? Warum geht Jesus weg? Warum zieht er weg? Was ist der Anlass? Als Jesus die große Volksmengen sah. Könnte sein, dass der Pharisäer auch eine große Volksmenge gern hatte. Wenn er bei dem Rabbi lernt, dem die ganzen Menschen hinterherlaufen, dann vielleicht laufen sie mir auch. Wenn er mir das beibringt, was er drauf hat, heilen, Brot vermehren, Wasser zu Wein, Money, Money, Money. Ja. Wenn die Leute ihn füttern, können sie mir auch folgen. Jesus, ich bin bereit, alles aufzugeben, um das von dir zu lernen. Und Jesus sagt, mein Freund, hier geht es nicht darum, dass Jesus der Kenner der Herzen ist und er zeigt mit seiner Antwort, mit seinem Gleichnis, mit seinem Einfach, deckt er die wahre Motive dieses Nachfolgers auf. Hier geht es nicht in erster Linie um die Nachfolge, die Aspekte sind nicht falsch. Hier geht es darum, um zu sehen, wer steht hier. Da kommt einer und sagt, ich will dir nachfolgen. Und uns wird gesagt, hier ist einer, der weiß, wer du bist. Darum gibt es keinen, und dann folgt er ihm nach oder nicht. Sondern der Fokus bleibt, hier steht einer, der sieht ins Herz und der weiß ganz genau, was deine Motivation ist. Das ist, was Jesus weiß, warum ich bereit bin, Dinge zu leiden oder nicht zu leiden. Er weiß, warum ich bereit bin, Dinge aufzugeben. Und er weiß es. Was ist deine wahre Motivation? Nicht, weil du wirklich weißt, wer ich bin, sondern weil du davon etwas erwartest. Es geht hier, dass du davon was profitierst. Hier kommt einer, ein Lehrer. Wisst ihr, was bedeutet das? Ein Rabbi. Der hat eine Ausbildung hinter sich. Er ist ein Lehrer schon und er will eine Zusatzausbildung bekommen. Denn da laufen ihm noch nicht viele hinterher. Aber hier sehen wir permanent viel Volksmenge. Ja, da muss ich ihm in die Schule. Die Antwort von Jesus, zu der kommen wir, das sind Sprachfiguren, Gleichnis, die Antwort von Jesus überführt die Motivation dieses Nachfolgers. Die Antwort Jesu auf die Nachfrage des Zweiten überführt ebenfalls die Motivation. Hier geht es nicht, man darf nicht Vater und Mutter begraben. Weil Jesus sagt, folge mir nach, lass die Toten dort begraben. Gell? Das wäre doch gegen das Gesetz. Denn das wäre nicht ehrend Vater und Mutter. Wir haben da in der Beobachtung schon darüber gesprochen. Wenn Jesus das sagt, dann geht es nicht darum, ob man begraben darf, nicht begraben sollte, Gesetz halt nicht, sondern Jesus überführt die wahre Motivation, warum er sagt, ich will aber erst, lass mich zuerst. Nur, was überführt Jesus da bei ihm? Was sieht Jesus in seinem Herzen? Er braucht Sicherheit. Denn nur nebenbei, wenn der Vater schon gestorben wäre, wäre er nicht bei Jesus. Wenn man sich mit jüdischen Beerdigungssitten vertraut macht, dann wird man merken, das ist absolut undenkbar, dass er da mit Jesus unterwegs ist und weiß, mein Vater ist gestorben. Allein wegen Reinheitsvorschriften und. So. Wer einen Toten berührt, darf mindestens so und so lange keinen anderen anfassen und so. Das hat alles damit zu tun. Aber der Punkt ist der Vater ist noch nicht gestorben. Er sagt Folgendes. Oder Jesus deckt mit seiner Antwort das eigentlich auf. Mein Freund, er sagt, es ist noch keine Zeit, dir nachzufolgen. Darf ich warten, bis mein Papa gestorben ist, ich mein Erbe angetreten habe und dann komme ich, folge dir nach. Wenn alles in trockenen Tüchern ist, wenn ich meine Pflicht getan habe, dann habe ich auch Zeit für dich. Und die Antwort von Jesus, die Art, wie die Antwort, überführt unser Jesus, mein Freund, entweder kommst du jetzt und folgst mir nach. Oder gar nicht. Was ich versuche euch zu sagen, der Fokus liegt ist auf dem, was Jesus sagt und was Jesus sieht, was Jesus antwortet und nicht, was die machen. Die geben uns den Raum, den Hintergrund, damit wir sehen, wer Jesus ist. Jesus, warum sagt nicht Jesus, juhu, komm, ich will nachfolgen. Ich würde sagen, ja Freund, Halleluja, Jesus, danke, dass ihr noch einen weiteren Nachfolger gab. Da kommt ein anderer, weißt du, ich muss meinen Papa erst begraben. Ja klar, ist das verständlich, ich mach dein Ding. Und dann komm, ja, mach ich. Das würde ich machen. Aber ich bin ein Mensch, weil ich die wahre Motivation von euch nicht kenne, hier zu sein. Freue ich mich über jeden Einzelnen. Jesus kennt die wahre Motivation. Und deswegen geht er anders mit Menschen um. Um wen geht es hier? Um Jesus, den König, der Kenner der Herzen. Was zeigt uns der dritte Abschnitt?
Dass sie selbst nicht erkennen, wer mit ihnen im Boot sitzt. Und selbst sich danach befragen, wer ist es, der Wind und Wetter in Schach
hält. Interessanterweise bekommen wir eine dritte Art der Nachfolge. Sie folgen ja ihm schließlich nach. Das ist schon mal viel, gell? Jesus sagt und sie folgen nach. Aber was offenbart das über Lukas?
Zudem, da steht in Vers 27, die Menschen aber verwundert sich und fragten, wer redet der?
Was müssen wir arbeiten? Wo müssen wir arbeiten? Wer sind diese Menschen? Sind das die Jünger im Boot? Waren andere Boote dabei? Wo können wir es rauskriegen, ob andere Boote dabei waren? Parallelstellen. Was wird über Jesus in diesem Abschnitt in Bezug, was offenbart das über die Motive der dritten Gruppe? Über die Haltung? Die Antwort Jesu, die Art. Jesus legt sich hin, also es entsteht ein Sturm. Selbst wenn er unten im Boot liegen würde, das Boot drohte zu sinken. Und wo fühlt sich das Wasser zuerst? So. Weil manche sagen, ja, der hat den Wind und die Wellen nicht mitbekommen oder das Wasser, weil er unten schlief. Ja, gut. Ja, nicht mehr auf dem Kissen, ja. Also ich weiß es nicht. Wenn ich schlafe, ein bisschen Wasser aufs Gesicht, dann bin ich wach. Jesus schläft. Aber ich sage, Jesus schläft und schläft nicht. Ich sage so, Jesus schläft und arbeitet. Denn wer macht gerade den Sturm? Ja. Das würde uns den ganzen Kontext erarbeiten, wer Macht über Wind und Wellen hat und wer befiehlt und sie kommen und nicht und warum sie das Ganze tun und so. So, und jetzt, ich möchte euch so erzählen. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus, die Jünger kriegen mit, Jesus halt, halt, halt und Dämonen, all diese Dinge. Und sie permanent, was konnten sie dann tun? Jesus dürfen auch mit heilen. Oder ja, jetzt halt du mal, jetzt mach du mal. Sie sitzen da und so. Sie gucken sich das an und denken, boah. Dann sagt Jesus, okay Freunde, lasst uns rüberfahren. Jetzt kommen die Jünger an den Punkt, wo sie sagen können, endlich können wir auch was tun. Denn was wir vorher, wir konnten nicht heilen, wir können nicht, aber auf dem See kennen wir uns aus. Also wir sind da groß geworden. Mein Papa hat mir schon beigebracht, wie man hier um. Die Stürme kennen sie, weil die sind nicht außergewöhnlich. So, die wissen, was sie tun müssen, wie sie es tun müssen. Sie kennen den See wie ihre Hosentasche. Jesus, jetzt darfst du dich mal ausruhen. Weißt, schlaf, du bist müde, hast deinen Job gemacht, jetzt machen wir unseren Job, den wir gelernt haben. Wir haben es drauf. Wir brauchen dich nicht. Jetzt brauchen wir dich gerade nicht. Nachher, wenn wir zu Ufer kommen und wieder Besessene kommen und Kranke, dann brauchen wir dich. Aber das ist ein Ding, das kriegen wir hier geschaukelt. Und Jesus sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Lektion. Er überführt die Arroganz der Nachfolger, die wirklich nachfolgen und denken, es gibt Bereiche, in denen sie das selber machen können und es gibt Bereiche, die kann nur Jesus tun. Und es gibt Bereiche, da brauchen wir Jesus nicht. So, ich bin auf der Bibelschule gewesen und ich habe gelernt, wie man eine Exegese macht. Jesus, dann, wenn ich auf die Kanzel komme oder danach, dann gib mir Kraft, aber jetzt mache ich mal, jetzt, das kriege ich schon hin, ich kenne ja die Schritte, die Werkzeuge, die mache ich. Oder ich war schon in der Sonntagsschule als kleines Kind, war als Mitarbeiterin und Mitarbeiter und ich weiß, wie man Sonntagsschulen macht. Ich habe schon 500 Sonntagsschulen gemacht. Kennt ihr diese Situation? Ihr habt etwas gemacht und es läuft immer und eine Sonntagsschule und es entsteht ein Sturm und ihr denkt, es läuft alles, oder ich sterbe. Jesus kennt unsere Haltung und er weiß, in dem Moment, wo wir uns von seiner Abhängigkeit lossagen, wo wir denken, wir haben es gelernt, wir können es machen. Wir sind Fischer, wir haben es drauf. Das war meine größte Angst, an die Bibelschule zu gehen, als der Bibelschullehrer oder der Leiter bei uns zu Hause war. Und ich sage euch ehrlich, ich habe das ihm gesagt. Ich habe gesagt, Bernhard, ich habe Angst, meine Abhängigkeit von Gott zu verlieren, weil jetzt weiß ich so gut, ich bin nichts. Ich bin ein Hauptschüler, habe die Kaufmannsausbildung einigermaßen so hingekriegt und ich bin so abhängig von Gott. Wenn er mir nichts gibt, dann habe ich nichts. Und ich habe Angst, wenn ich auf die Bibelschule gehe, dann weiß ich, wie es geht. Und er sagt, solange du diese Haltung hast, keine Angst, geh, mach. Der Herr wird dich schon segnen. Aber das ist so, ich weiß, wie es funktioniert. Man klammert, ja, das ist die Hintergrundfolie. Aber hier geht es darum, dass Jesus auch die Nachfolger, die ihm wirklich gehören, die ihm wirklich nachfolgen, die seine sind, die mit ihm im Boot sind, dass er auch ihre Motivation kennt. Und das illustriert er und demonstriert er mit dem Sturm. Der Sturm ist ein Mittel zum Zweck. Ja? Dieser, der den Sturm befiehlt, ist der Kenner der Herzen. Für mich ist die Botschaft folgendes. Nachfolge auf dem Prüfstand des Allmächtigen. Hier ist der Allmächtige, der König. Und der kennt die Herzen derer, die ihm nachfolgen können. Weil er der König ist und seine Antworten und sein Handeln offenbart die wahren Motive, offenbart die Mängel, offenbart die Schwierigkeiten in der Nachfolge. Aber im Fokus ist er. Und darum lässt er Stürme in unserem Leben entstehen, in unseren Gemeinden, um uns daran zu erinnern, wer der Herr ist. Wer der Herr ist. Wer der Allmächtige ist. So. Dass wir nicht mehr sagen müssen, wer ist der, der dem Wind und Wellen gehorchen. Gell? So, dass es absolut klar ist. Matthäus-Evangelium Wisst ihr, wer er ist, dem wir nachfolgen? Wisst ihr das? So. Das ist Kontextarbeit unter anderem. Ja, das, was wir. Das heißt, wir berücksichtigen den Aufbau der Stelle, wir grenzen ab zu dem und zu dem, wir grenzen da ab, wir grenzen innerhalb des Textes ab und überlegen, wie gehört das zusammen. Werkzeuge, oder die uns dabei helfen, ist, dass wir die Botschaft im Fokus haben und wissen, um was geht es, das hilft uns. Woher wissen wir, was die Botschaft ist? Wir schauen uns Kapitel vorher, Kapitel nachher, wir schauen uns das Buch im Ganzen an, wieder auf, wir schauen uns das Neue Testament an. Und diese Arbeit hilft uns, Stück für Stück die Botschaft zu erfassen. Und diese Botschaft wiederum ist mein Hintergrund und das hilft mir, den Inhalt hier auszulegen und zu sagen, bin ich noch dabei, bin ich noch bei Jesus oder bin ich schon längst wieder woanders? Okay? Also, ich bete. Es ist eine harte Arbeit, eine gute Arbeit, eine segensreiche Arbeit. Und du hast selber gesagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Und wir wollen das sehen. Und das Einzige, was ich habe und was wir haben, was wir dir vorenthalten können, ist unsere Zeit. Und die Zeit des Studiums deines Wortes, die Zeit der Auseinandersetzung mit deinem Wort. Aber wir wollen diese Zeit sehen, damit wir viel ernten können an Wahrheit, an Erkenntnis, an dem Verständnis deines Wortes. Ich bitte dich, Herr, für meine Geschwister, Herr, die diese Zeit heute gesät haben, dass sie Frucht davon tragen, dass es ihnen hilft beim Lesen des Wortes, auch wenn nicht alles verstanden und auch wenn nicht immer alles berücksichtigt wird, aber dass hier und da die Werkzeuge uns bei der Wahrheit leiten und bei der Wahrheit bewahren, bei deinem Wort. So, Herr, du vermagst es durch deinen Geist, das Wichtige und das Richtige zu einer richtigen, guten Erkenntnis zu schenken und zu Verständnis, das unser Handeln auch prägt. So befehle ich uns deiner Gnade an und bitte dich, mach uns zu sorgfältigen Ausleger deines Wortes. Amen.